Telekom Basketball Podcast Episode 8. Jeder von uns hat sich schon mal leer und antriebslos gefühlt in seinem Beruf. Wir werden gleich mit einem Basketballtrainer darüber sprechen, was passiert ist, wenn er sich leer und antriebslos gefühlt hat und mit seinem Latein am Ende war. Zu Gast im Studio Silvano Poropat, der Ex-Trainer des MBC. Außerdem werden wir zwei ehemalige Nationalspieler noch zuschalten und aus ihrer Sicht schildern, was passiert, wenn man in ein Motivationsloch fällt. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Telekom Basketball. Wir waren in der Redaktion ein wenig überrascht vor einigen Wochen. Es gab zwei Trainer aus der BKO BBL, die ihren Job aufgegeben haben, nämlich Igor Perovic in Tübingen und Silvano Poropat beim MBC, die ähnliche Begründungen geliefert haben für ihren Rückzug vom Trainerjob. Da hieß es Antriebslosigkeit, das Team wird nicht mehr erreicht, fehlende Energie. Und das hat uns ein bisschen überrascht deswegen, weil, naja, oft wird ja kommuniziert, man trennt sich im beiderseitigen Einvernehmen und es wird auch direkt die sportliche Erfolgslosigkeit vielleicht genannt. Einfach das Übliche, was man so in der Branche oft hört. Dass aber die Trainer dann doch solche Wörter benutzen wie, naja, man ist einfach leer oder ohne Energie. Dann noch beide Trainer, die schon seit vielen, vielen Jahren dabei sind. Da haben wir uns gedacht, da machen wir vielleicht mal einen Podcast zu, um das in Ruhe mal aufzuarbeiten. Und dazu begrüße ich einen der beiden Trainer hier an meiner Seite, und das ist Silvano Poropat. Herzlich willkommen, Silvano. Ja, das ist eine Geschichte, Silvano. Ich habe mir überlegt, wie wir anfangen. Also man könnte jetzt ganz vorne anfangen, wie alles losging bei dir mit dem Trainerjob. Und man könnte von ganz hinten anfangen, wie es aufgehört hat vor wenigen Tagen, wenigen Wochen. Ich habe mir mal gedacht, wir fangen so mittendrin an. Und zwar, wo du zum ersten Mal bemerkt hast, dass irgendwas nicht so stimmt. Also wann hast du gespürt, dass irgendwas nicht so läuft wie normalerweise, wenn du morgens um 7.30 Uhr aufstehst und zur Arbeit gehst, dass sich was ändern muss und dass es irgendwie anders ist als sonst?
Naja, ich denke, es sind jetzt so einige Wochen schon vergangen, seitdem, sagen wir so, ich zurückgetreten bin, und ich habe auch viel darüber nachgedacht und analysiert, und es ist wirklich schwer, so einen genauen Zeitpunkt zu finden, wo das losging, aber es ist, ich denke, viel leichter zu sagen, wo es, sagen wir so, deutlich wurde, ja, dass es in eine Richtung gehen könnte. Und das war für mich definitiv nach dem Spiel gegen Ulm. Ja, das war so ein paar Spiele davor, ich die Entscheidung getroffen habe. Einzeichnen gab es auch früher in erster Linie, weil ich habe viele Sachen gemacht und versucht, um sagen wir so ein Leistungsniveau zu erreichen, die mich auch als Trainer zufriedenstellt. Und die Versuche, die haben es einfach nicht funktioniert. Ja, und definitiv der letzte Versuch war das Spiel gegen Ulm, und danach kam auch Gießen. Ja, aber das war so schon sehr sehr weit, wo ich sagen könnte, okay, ich denke, es ist alles da. Wir haben meine Antriebslosigkeit, Energielosigkeit ist vielleicht zu schwere Wort, ja, aber nicht diese Energie, die aus meiner Sicht eine Mannschaft wie MBC braucht, um die Liga zu erhalten, da ist.
Was ist das denn für Energie? Also ist das dann die richtige Ansprache an die Mannschaft? Ist das, und an Taktik kann es ja irgendwie nicht liegen. Ich meine, was sind das denn für Energien, die man auf die Mannschaft übertragen muss?
Wenn man, sagen wir so, 6 oder 7 Mal in oder fast auch jedes Mal in fast jedem Spiel da ganz nah dran ist, ja, um das Spiel zu gewinnen, aber es trotzdem irgendwie nicht schafft, ja, man hat aber viel schon versucht, ja, um diese Sache zu erreichen, dann ist ja, dann fehlt vielleicht ein paar Prozent, ja, da fehlt irgendwas, ja, so, und das ist vielleicht diese feste innere Überzeugung, ja, dass es diese 100 plus prozentige bei MBC. Ich rede jetzt über MBC. Mhm. Ich kann jetzt nicht reden über andere Vereine, andere Trainer. Aber ich weiß, wenn man bei MBC in der Liga bleiben will, ja, und Spiele gewinnen will, ja, dann ist das ein enorme Aufwand, ja, die man betreibt, enorme Konzentration. Enorme Vorbereitung. Du brauchst viel mehr, weil jeder weiß, dass die sagen wir so, die Rahmenbedingungen, finanzielle Rahmenbedingungen sind, wie die sind, ja. Und dass man eigentlich fast immer überperformen muss, um in der Liga zu bleiben. Dann, ich denke, kann man verstehen, wenn man sagt, okay, man erreicht nicht dieses Niveau. Von anderer Seite, ich denke, von außen gesehen, es war klar, dass alles funktioniert. Eigentlich, wir hatten gar keine Probleme. Disziplinarische Probleme hatten wir nicht. Wir haben trainiert, wir haben taktisch uns auch einigermaßen gut vorbereitet. Aber irgendwelche, diese letzte Quäntchen Entschlossenheit, diese letzte Quäntchen Energie und mein Empfinden war, dass das auch von mir kommen muss. Ich bin derjenige, der das eigentlich antreiben muss. Die war letztendlich nicht da, ja, und irgendjemand musste dann auch die Konsequenzen aus dieser Situation auch rausziehen, ja, so, und die Entscheidung war dann meine, dass es einfach nicht mehr geht. Und ich bin jeden Tag, wenn ich mehr nachdenke, überzeugt, dass das auch gut war für mich. Aber ich denke auch mindestens langfristig für MBC.
Mhm. Nun bist du ja ein Trainer gewesen, der einen sehr langfristigen Vertrag auch hat. Es wurde ja viel auch darüber gesprochen, über diesen 5-Jahres-Vertrag, den man dir da gegeben hat beim MBC. Da muss man doch eigentlich davon ausgehen, dass man genau solche Täler auch durchschreitet innerhalb von 5 Jahren. Auch, ich will nicht sagen, darauf vorbereitet sein, aber es irgendwie zu akzeptieren, dass es solche Situationen gibt, war das nicht möglich, dieses Tal, so will ich es mal nennen, irgendwie zu durchschreiten, weil du das Gefühl hattest, du hast einfach alles versucht?
Zuerst, ich denke, solche Situationen, die bringen einen Menschen, einen Trainer immer, sagen wir so, das, was jetzt passiert, meine ich, mit dieser Entscheidung, bringt uns oder mich in erster Linie mal zum Nachdenken. Und wenn sowas passiert, dann musste auch irgendwo ein Fehler gewesen sein. Ja, das heißt, es kann nicht jetzt alles super perfekt laufen und dann halt irgendwas, ja, so eine Scheidung kommen. Zuerst mal muss ich wissen, ich habe diesen Vertrag unterschrieben schon ein bisschen früher. Ich habe diesen Vertrag nicht letztes Jahr in April unterschrieben. Ja, der Vertrag war schon vorher. Und da war schon auch diese erste richtig große Krise. Wir hatten jedes Jahr eine Krise. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, wir haben jedes Jahr gekämpft, ja, um in der Liga zu bleiben. Ja. Ja, das ist nicht jetzt passiert, weil wir halt eine kleine Krise hatten und jetzt sagt Silvano, mach nicht mehr. Mhm. Nee, wir hatten jedes Jahr eine Krise und es war immer ein Kampf. Und dann habe ich diesen Vertrag schon vorher unterschrieben, mittendrin in eine Krise, ja. Und dann sind wir über diese eine große Krise, das war letztes Jahr die 10 Niederlagen in Folge, auch schon drüber gegangen. Mhm. Ja. Und dann jetzt kommt eine Situation, wo man sagt, okay, ich habe jetzt diesen Vertrag unterschrieben um 5 Jahre und jetzt, man fängt an dann zu überlegen, wenn es jedes Jahr so wird, ja, dann ist das so schwer. Ja. Und dann probiert man, ein Konzept zu erarbeiten, vielleicht mal, mit dem man einfach, sagen wir so, was bewegen kann, ja. Das war mit jungen Spielern, das war ein was ganz anderes, ein neuer Reiz. Leider hat das nicht zu 100% funktioniert und man musste wieder zu was kommen, was schon gewohnt war, ja. Mhm. Das heißt, wieder zu einer Mischung, neue Spieler wechseln, viele Sachen machen, die sich eigentlich wiederholt haben, ja. Und irgendwann, ich denke, es war schwierig, in der gleichen Rahmenbedingungen. Ja, man muss sehen, ich habe immer in der gleichen Rahmenbedingungen gearbeitet. Ja, es gab keine Bewegung, ja, finanzielle Bedingungen. Es war schwierig, irgendwie neue Reize zu finden. Ja, man hat irgendwie fast alles schon gemacht, weil jedes Jahr viele Krisen da waren. Wir haben jedes Jahr zweimal 4, 5, 6 Spiele in Folge verloren und immer gekämpft.
Aber dann, es kommen ja andere Spieler hinzu. Ne? Also sind das Spielermaterial, wenn ich es so formulieren darf, ist ja eigentlich ein neues. Das heißt, die Mechanismen, die du anwendest, um aus der Krise herauszukommen, sind denen ja gar nicht bekannt. Insofern, warum hat sich das in dieser Saison dann vielleicht schneller abgenutzt als im letzten Jahr oder in den Jahren zuvor?
Weil ich denke, dass bei mir eine Folge war von mehreren Situationen, die schon im Vorfeld passiert sind. Und vielleicht war ich auch ein bisschen, sagen wir so, lassen wir mal so sagen, ich habe aus dieser Situation eine Sache gelernt. Ja, so es war wieder diese, sagen wir so, vierte oder fünfte Jahr, der für uns Trainer oft sagen wir so eine Situation bringt, die sehr unangenehm ist. Und ich denke, für die Zukunft, für mich, es ist einfach ganz wichtig, dass ich, sagen wir so, weiß, dass schon zweimal diese 3 oder 4 Jahre Zyklus sehr gut geklappt hat und dass ich mir ganz genau überlegen muss, wie ich in welche Situation der nächste Zyklus annehme. Ja, ich denke, dass es sehr schwierig ist, wenn die Rahmenbedingungen und alles umrum immer gleich bleibt oder fast gleich, immer wieder mal neue Impulse zu finden sind. Mindestens für mich als Trainer Ivano Poropat in dieser Situation. Ich habe gehofft, ich kann diese Situation akzeptieren, wie es ist. Ich habe da wirklich gehofft und alles daran gesetzt. Nur, ich denke, ich bin grundsätzlich auch nicht der Typ, der, sagen wir so, lange in einem Stillstand stehen kann. Und man muss ehrlich sagen, der Stillstand war auch da. Das war, ist mir passiert in Ludwigsburg. In Ludwigsburg hat aber dann der Verein entschieden, Ivano Poropat geht's nicht mehr weiter. Und das passiert auch oft in unserer Branche, genau, ja, dass für die gleiche Situation ein Verein dann die Entscheidung trifft. Dieses Mal habe ich die Entscheidung getroffen, aus einem unglaublich tolle Verein auszutreten. Das hat mir wirklich schwer getan, habe ich mir schwer getan und wirklich, es ist nichts an MBC zu sagen wir so kritisieren oder zu sagen. Die einzige Situation ist, dass es in den finanziellen Rahmenbedingungen einfach ein großer Stillstand war. Ja. Und ich muss lernen, einfach mir besser in der Zukunft mit der Situation auseinanderzusetzen, was passiert nach diesen 3 oder 4 Jahren. Ja, das ist mir in Ludwigsburg passiert, das vierte Jahr war nicht gut, das ist mir jetzt auch hier passiert bei MBC und damit muss ich mich, ich muss zu dieser Situation mich sagen wir so, stehen und sagen, okay, ich habe da vielleicht einen Fehler gemacht, das ist für mich, für Ivano Poropat, das alles ein bisschen zu lange war, vielleicht zu bequem, muss ich mir auch zugestehen, ja, so, es war alles schön in Weißenfels, vielleicht auch alles zu schön, ja, daraus muss ich lernen, das bin ich mir auch 100% sicher und ich werde auch das tun, ja. Die zweite Sache ist, aus meiner Meinung, ich als Trainer, ich gebe auch immer den Gefühl, dass alles gut ist. Ich bin nicht ein Trainer, der jede 2 Wochen zum Präsident rennt und sagt, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen neue Spieler, wir brauchen das und das. Ja, so ich nehme die Situation, wie sie ist und probiere aus dieser Situation das Beste rauszumachen. Letztendlich kostet mir das auch viel mehr Energie, als vielleicht in der Situation, wenn ich sagen würde, ey, da braucht man jetzt auch mal was dazu, weil sonst geht's nicht oder sonst werde ich das nicht mehr tun. Das ist der zweite Punkt, den ich sagen wir so, besser in der Zukunft machen muss. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich damit umgehen werde, aber definitiv muss da eine Änderung passieren, weil, wie gesagt, Ivano Poropat und zu lange Stillstand ist einfach nicht vereinbar mehr und deswegen, ja, das sind, denke ich, die wichtigen Erkenntnisse für mich aus dieser Situation und dass sowas antritt wie dann fehlende Energie, dann denke ich, ist einfach eine normale Folge von das, was man vorher entschieden hat.
Ja. Du hast auch gerade gesagt, man muss in so einem Verein wie beim MBC so ein bisschen überperformen. Das Budget ist relativ gering, das heißt, man hat natürlich nicht jetzt das Spielerpotenzial wie jetzt Vereine, die das Doppelte, Dreifache oder noch mehr Geld zur Verfügung haben. Wird einem Trainer da zu viel abverlangt, dann eigentlich auch, um erfolgreich arbeiten zu können? Muss man da zu viel machen? Ist dieses Überperformen dann auf Dauer dann tatsächlich auch am Ende, dass es zu dieser Energielosigkeit kommt?
Ich denke, in meinem Fall war das so. Ja, mhm. So, ich denke, man muss schon viel machen. Ja, so, man muss Wege finden, gegen vermeintlich bessere, stärkere zu überstehen und sogar auch vor diese Mannschaften da zu sein. Und man nutzt dann wirklich alles, was man hat, ja, so. Und man geht's mit jedem Euro anders um, ja, als vielleicht, wenn man mal paar Euro zu viel hat, ja, so. Man wiegt 10-mal, wie die Konstellation dieser Mannschaft sein soll, ja. Man muss wirklich eine, sagen wir so, nah an Limit Arbeit, nah an der Perfektion Arbeit machen. Das bin ich mir sicher, weil wir haben das 3 oder 4 Jahre wirklich, das war eine unglaubliche, sagen wir so, Konzentration und Fokus zusammen mit in erster Linie Manager, mit dem Martin Geisler, ja, das war unglaublich viel.
Das heißt, es ist für einen Trainer auch einfacher, also auch körperlich und psychisch einfacher, in einem Verein zu arbeiten, der jetzt, sag ich mal, ich nehme jetzt mal Oldenburg oder von mir aus auch Berlin oder Bamberg oder wie auch immer, also Vereine mit deutlich mehr Budget, das ist körperlich oder wie soll man das nennen, auch seelisch besser?
Ich würde nicht sagen. Ich würde sagen, dass unser Job im Grunde gleich ist. Ja, wir haben, ich denke, das ist immer mit den Erwartungen. Was zu tun hat. Ich denke, das ist nicht jetzt grundsätzlich um den Ort und den Stadt und den, ja, wenn man, sagen wir so, gewisse Erwartungen hat, die, sagen wir so, auch realistisch sind und die, sagen wir so, in Rahmen auch erreicht oder auch halt nicht erreicht in Rahmen, ja, dann ist alles okay, ja, aber wenn es ein bisschen mehr verlangt ist, ja, so, weil zum Beispiel, wir haben jetzt nur ein Beispiel, ja, so, jetzt unsere Empfinden, wenn MBC jetzt nach 4 Jahren aus der Liga, sagen wir so, absteigt, ja, unsere Empfinden, die wir so viele Jahre gearbeitet haben da und immer wieder, ja, sagen wir so, diese große Ziel in der Liga zu bleiben haben, erreicht haben, ich denke, es ist ein bisschen anderes, ja, als, weiß ich nicht, wenn jetzt Bayern aus der Euroleague aufsteigt, ja, oder nicht die zweite Runde erreicht, ja, mindestens am Anfang, ja, wo das, okay, sagen wir so, und es geht um einen Abstieg, ja, es geht um einen, ja, und wenn man aus der Euroleague irgendwie nicht schafft in der zweiten Runde, man hat sie irgendwo abgestiegen, ja, man spielt halt weiter, man spielt irgendwelche
Man bleibt trotzdem irgendwo im Spitzenbasketball vertreten.
Ja, trotzdem ist man da drin und ist man sogar stolz und hier. Und klar ist auch bei MBC im normalen Fall so, aber Sivano Poropat und MBC, wir haben eine andere Situation kreiert. Wir haben vielleicht auch ein bisschen zu viel gewollt oder ich auch, ja, so. Und dann ist diese Erwartungshaltung dann wirklich höher, ja, und dieser Ehrgeiz ist dann wirklich so hoch, dass vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Und
das
muss
einfach,
mir, ja, muss ich mir auch, ich bin auch so ein Mensch, der dann wirklich viel, vielleicht auch viel zu viel will und schnell und das ist so wieder eine Sache, die man einfach lernen muss, weil realistisch ein Abstieg für ein MBC ist nichts Schlimmes, ja, so, es ist einfach normal, das ist alles drin, ja. Aber für Sivano Poropat und für das Ganze, wie wir das aufgebaut haben, ich denke, dass, ja, vielleicht mal auch manchmal an seine eigenen Erwartungen scheitert und die vielleicht auch nicht so ganz immer realistisch sind.
Ja, okay.
Das muss ich auch lernen und, ja, wie gesagt, deswegen gibt's auch solche Situationen, ja, und die muss man auch annehmen, ja, aber Was ich noch sagen wollte, das hat jetzt nichts zu tun mit irgendwelchen Krankheiten oder ich weiß nicht was. Ja, das ist einfach mal so ein Moment, der halt einfach mal, wo man vielleicht nicht der richtige Sinn oder nicht der hundertprozentige Sinn für diese Sache findet. Ja, das ist dann, sagen wir so, ein Moment, wo man viel lernen muss und soll. Ja, es geht so, wir sehen solche Sachen oft auch als eine Tragödie. Ja, was ist jetzt da los? Es ist ein Teil unserer Entwicklung. Ja, Sivano Poropat oder Igor Perovic haben so eine Entwicklung, Sascha Obradovic hat eine andere Entwicklung, MBC hat eine Entwicklung, Bayern München andere. Ich denke, auch das muss man ein bisschen relativieren, alles, ja, so zusammen.
Mhm. Ja, es ist insofern natürlich auch nicht ganz einfach, darüber zu sprechen. Deswegen umso mehr erfreut sind wir, dass du das tust, weil natürlich Trainer, die, sag ich mal, kommunizieren, dass eine gewisse Energielosigkeit herrscht oder ein Zustand, wo sie nicht mehr weiter können oder nicht mehr weiter wollen, das ja auch eine Art Makel ist für einen Trainer, so eine Art, ich will nicht sagen Schwäche, aber doch ja eine Art Schwäche einzugestehen. Es, glaube ich, nicht, fällt nicht einem Trainer, der ja nach außen stark und zur Mannschaft auch ein starkes Bild präsentieren soll, vielleicht auch gar nicht so leicht, darüber zu reden.
Ja, definitiv. Ich denke schon, das ist oft sowas Tabus sind in Profisport, aber wie gesagt, nochmal, man muss auch ein bisschen relativieren. Ja, es sind jetzt keine Sachen, ich denke, ich weiß nicht, was mit Igor jetzt passiert, aber es sind keine Sachen, wo ich jetzt danach 3 Tage oder jetzt 6 Wochen in der Klinik gehen musste danach. Ja, es war immer eine schwere Zeit. Man musste eine Entscheidung treffen, ja. Irgendjemand musste die treffen, irgendwas musste passieren aus meiner Sicht. Ich habe sie halt getroffen. Und im normalen Fall, in 100 andere Fälle, trifft der Verein solche Entscheidungen, ja, auf alle Ebenen, ja, so. Bekannt ist, dass der Trainer oft auch das schwachste Glied in der ganzen Absolut, Kette ist, ja, so ist. Und wie gesagt, vielleicht kann das einfach mal so nach außen klingen, aber ich garantiere, Sivano Poropat, es ist nicht so. Ich bin hier, Sie sehen mich, ja, so, ich bin bereit, über alles auch zu reden und ich bin bereit, aber auch weiter zu arbeiten.
Jetzt auch schon bereit für einen neuen
nicht,
Job?
Auch aus moralischen Gründen, aber auch, ich denke, man muss das alles nochmal ganz genau, sagen wir so, über die Zeit bringen, aber ich denke schon ab Sommer oder ab nächste Saison wird es sicherlich soweit sein. Deswegen, ja, man soll das auch nicht dramatisieren zu sehr, ja, aber man muss schon auch, sagen wir so, man muss schon auch darüber reden.
Warum man muss nicht? Ehrlich ja, zu sich selbst so, auch sein. Ja.
Warum nicht? Ja, man redet über alles heutige Tage, aber irgendwie wir Sportler, wir dürfen über viele Sachen nicht reden. Ja, es ist doch nicht schlimm. Ja, so und ich denke, ich habe großen Respekt auch von was ein Coach. Ich weiß, was ein Coach bringen muss. Ich habe großen Respekt, was die alles da leisten. Und ich denke auch sogar, dass wir als Trainer, ja, wir müssen uns auch überlegen, wie wir das auch diese Trainerjob oder diese Trainersein noch stärker machen. Ja, so und ja, ich denke, dass das vielleicht auch ein Thema für mich sein wird in Zukunft. Was kann ich auch dafür tun, dass für die andere auch das Ganze, sagen wir so, gut verläuft oder besser verläuft und sicherer verläuft? Ja, so wir Trainer sind oft auf uns alleine gestellt. Ja. Trainer hat keine, sagen wir so, die Schiedsrichter sind zusammen, Vereine sind zusammen, alles sind irgendwie, haben irgendwelche Organisationen, in denen sie sich identifizieren und die auch schützt. Ja, wir Trainer, wir haben nichts. Ja, und deswegen, vielleicht müssen wir uns wirklich überlegen,
ja, interessant,
was auch da zu tun ist, dass das einfach, ja.
Dass man sich austauscht. Ich meine, das ist ja
genau,
schwierig.
Einfach ein bisschen stärker alles wird, ja, und sicherer. Und wie gesagt, Trainer, man weiß, ist oft das schwächste Glied, aber auch, ich bin mir sicher, dass auch Trainer der größte Antreiber ist, ja, so. Und das ist auch unser Schicksal, ja. Wenn es gut läuft, wenn alles super ist, dann sind wir gesehen werden wie Götter, ja. Von anderer Seite, wenn es nicht läuft, ist oft so, dass man eher als schwach oder hat die Mannschaft nicht im Griff oder er kann das nicht oder er weiß nicht, wann zu wechseln und so. Ja, das sind so diese Extreme. Ich würde gerne mir wünschen, dass wir in der Lage sind, ein mehr Balance auch in unsere Wahrnehmung von Trainerjob zu bringen. Ja.
Das heißt also, wenn der MBC, ich sag mal, 4 oder 5 Siege mehr gehabt hätte, dann wäre diese Situation nicht eingetreten?
Das kann ich jetzt nicht sagen, weil die Siege waren nicht da, ja, so, aber die Siege sind immer, sagen wir so, die geben grundsätzlich immer Luft, ja, das, wir dürfen da jetzt nicht so tun, also wir in erster Linie im Profisport, wir arbeiten wirklich, um zu gewinnen, ja, so, und die geben Luft, in meinem Fall kann ich das jetzt nicht wirklich sagen. Das Gefühl war eben ein bisschen längere Zeit da, habe ich schon vorher gesagt. Aber sicherlich mit ein paar Siegen mehr, ja, so, man kann erwarten, dass es besser wäre, ja, so, ich denke auch, jeder Trainer sagt oder in der Branche ist sehr bekannt, dass mit den Siegen kann man auch besser über Fehler reden, ja, oder über schwache Phasen, ja, so, da hat man einfach mal eine andere Basis, ja. Mhm.
Bist du denn ein Typ, wo sich das dann auch auf andere Bereiche im Leben so ein bisschen überträgt? Also jetzt in dieser schwierigen Phase, wo du viel nachgedacht hast und dann am Ende gesagt hast, es geht nicht mehr, war das dann auch in anderen Lebensbereichen so, dass du unzufrieden warst und mürrisch oder ja, schlecht gelaunt oder sowas? Hat sich das da auch bemerkbar gemacht?
Früher viel mehr, ja, so, wenn es nicht gelaufen ist, dann war ich in meine Anfänge als Trainer, ja, das war sehr viel auch Nervosität drin und sagen wir so, das hat sich ja in meinem Leben, das war deutlich zu merken. In den letzten Jahren allgemein war nur, ich denke, mit mir, ja, so, das heißt, wie gesagt, man hat's ab und zu mal eine Sache liegen lassen, die man früher, sagen wir so, vielleicht eher konsequenter gemacht hat. Aber sonst mit Menschen, mit Familie, allgemein, ich denke, ich kann das schon viel, viel besser, sagen wir so, trennen. Ja.
Weil du ja gerade gesagt hast, es gibt für euch Trainer kein Ventil oder keine Chance zur Aufarbeitung. Dann lässt man vielleicht doch viel am unmittelbaren Umfeld aus oder ja, man zieht sich ein bisschen zurück, weil es eben nicht die Möglichkeit gibt, mit anderen sich auszutauschen.
Ich denke, dass das auch normal ist. Ich denke, in so einer Situation, es gibt immer, denke ich, eher zwei Wege. Ja, das sehen Sie auch, wenn die Mannschaften spielen. Ja, wenn es eine Mannschaft, wenn es nicht läuft, die gibt sich auf. Die andere Mannschaft oder zieht sich ein bisschen zurück, sagen wir so. Die andere Mannschaft ist dann plötzlich wild, aggressiv. Ja, so will schnell irgendwas machen. Ich denke, das sind normale menschliche Reaktionen. Bei mir war so, dass ich einfach mal vielleicht ein bisschen mehr in mir eingekehrt bin, ja, so. Aber trotzdem, ich war mir sehr, sehr bewusst, weil, wie gesagt, das war nicht die erste Krise, ja, so. Das darf man jetzt nicht vergessen, dass wir jedes Jahr, wir waren mit 13 Siegen, sind wir fast abgestiegen, ja, so was, fast unmöglich. Das war der Spannung, wir haben angefangen 1 von 10, ja, oder 1 von 9. Zweites Jahr genau das gleiche, 2 von 9 angefangen. Drittes Jahr haben wir sehr gut angefangen, aber dann 10 Mal in Folge verloren. Es ist nicht so, dass wir, dass in meiner Situation jetzt immer alles schön war und jetzt plötzlich kommt irgendwas. Nee. Ja, und deswegen, ich habe, wie gesagt, dann auf die Frage, ja, ich habe einfach noch nicht mehr den 100%igen Sinn der Sache gesehen. Ja.
Haben Sie das der Mannschaft auch so gesagt dann am Ende?
Nee, leider noch nicht oder leider nicht die Mannschaft, weil es war einfach alles so sehr knapp und chaotisch, aber mit dem Verein klar, in erster Linie mit Martin Geisler. Ich habe schon auch mehr mit ihm geredet, nicht nur einmal, ja, so. Und ich habe aber auch probiert mit der Vereinsführung schon früher, bevor das passiert ist, ein bisschen zu reden. Es war aber diese Zeit von Weihnachten, vor Weihnachten und so. Und die Gespräche waren auch da, aber da habe ich auch irgendwie, wie gesagt, ich habe da auch gesehen, dass es noch was fehlt, obwohl wir auch darüber geredet haben und so. Es war nicht so, okay, jetzt geht's wieder los und so.
Kommt da aus der Mannschaft eigentlich auch mal eine Rückmeldung? Also gibt es, sage ich mal, einen, wie soll man das nennen, ein Vertrauensspieler, der irgendwann mal sagt, Coach, ganz ehrlich, das, was Sie jetzt gesagt haben, Das kam jetzt nicht so an. Also ich habe das Gefühl, es gibt einige bei uns, die finden das nicht gut, was sie gerade für eine Geschichte hier abziehen. Gibt es sowas, so Rückmeldungen aus dem Team?
Dieses Jahr weniger, ja. Ich muss sagen, normaler, das ist auch immer ein Punkt, die sehr wichtig ist, denke ich, für einen
Trainer. Dass man so einen Führungsspieler hat, also einen Kapitän
genau,
hat. Ja.
Für einen Trainer ist aus meiner Sicht, wie gesagt, für einen Trainer. Ich kann jetzt nicht für alle Trainer reden, aber von meinem Gefühl und was ich so erlebt habe, ist so, dass wenn man, sagen wir so, zwei, drei Spieler hat in der Mannschaft, mit denen irgendwie ein engere Draht man hat, oder die Spieler, wo man weiß, die werden alles dafür tun, dass es die Mannschaft besser geht, ja, dann auch für den Trainer leichter ist. Das ist, denke ich, keine Phrase, das ist wirklich was drin, ja. Mhm. Leider dieses Jahr war das nicht so der Fall, ja, so, es gab ein bisschen Austausch mit dem Kapitän, da war auch schon ehrliche, sagen wir so, Austausch und so, aber es war alles sehr, sehr geprägt von viel Unerfahrenheit und, letztendlich auch danach mit dem Spielerwechsel auch wenn ein bisschen Chaos, dann ist muss ich alles wieder finden, ja. Und das heißt, diese, sagen wir so, diese Zustand vielleicht nur einfach in die Zeit, ja, getragen. Aber das ist auch eine Sache, die ich jetzt für die Zukunft auch nehmen muss. Es ist wirklich wichtig, diese Situation mit diesen Führungsspielern, würde ich auch sagen, nicht immer nur Führungsspieler, auch Teamspieler. Ja, die Spieler in erster Linie, die bereit sind, wirklich für das die Mannschaft alles zu tun. Ja, ich habe diese Mannschaft, diese Jahre eine Mannschaft zusammengestellt, die mehr auf Talent geprägt war. Ja. Mhm. Und das hat vielleicht auch ein bisschen gefehlt. Da muss ich auch, wenn wir jetzt über das reden, das manchmal ist bei MBC auch schwierig, solche Leute zu finden, ja, so die halt mehrere Sachen bringen können, alleine aus finanziellen Gründen, ja.
Man braucht auch ein bisschen Glück, denke ich mal. Also,
genau, man braucht viel Glück. Ich würde sagen, manchmal, ja, manchmal weniger, aber in diesem Fall, ich würde sagen, wenn man jetzt einen Teamspieler haben kann, ich nenne jetzt, sagen wir so, wie in Walter Schwarz zum Beispiel, ja, so, der bei mir war 4 Jahre, ja, so, solche Spieler oder Menschen, ja, ich denke, die sind einfach unbezahlbar und unersetzbar, ja, so, da muss man wirklich anderes handeln, anderes angehen, ja. Ich hatte diese Spieler über Jahre, oder Sascha Leutloff, oder Giorgio Pantelic, ich meine, das sind jetzt keine Starspieler, aber das sind unglaubliche Menschen, unglaublich, die bringen eine Energie, die auch, wenn du als Trainer vielleicht diese 5% nicht drauf hast, die können das kompensieren, ja, und sowas ist unglaublich wichtig und auch für mich in die Zukunft, aber ich weiß auch, dass der Martin Geisler so denkt, ja, auch für MBC, wie gesagt, solche Typen von Spielern, die werden wirklich, man wird alles dafür tun, um die auch bei sich zu haben, ja, so, wenn man das nicht hat, es wird auch für Trainer ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja,
definitiv. Jetzt in den Wochen, wo du jetzt nicht mehr beim MBC bist, hast sozusagen Freizeit, kann man das so nennen? Ja, ne? Ja, Freizeit. Ja. Ich würde fast sagen, das erste Mal seit Jahren, oder? Normalerweise ist man ja auch im Sommer beschäftigt Akquise, Spieler und Trainingsplan, wie auch immer. Hast du irgendwie gemerkt, was sich jetzt da bei dir verändert hat in den letzten Wochen? Dass es so, dass es dir auch gut tut, dass man mit Abstand, du hast im Vorgespräch erzählt, du schaust gerne NBA-Basketball zum Beispiel, dass du vorher keine Zeit für hattest. Was verändert sich da gerade? Was geht da momentan bei dir vor? Worüber denkst du nach und wie fühlst du dich dabei?
Ich denke, grundsätzlich, wenn ein Trainer in der Lage ist, wenn du schon Trainer bist, ja, wenn du Arbeit machst, aber in der Lage bist, während dieser Arbeit einen Schritt rauszugehen und von außen das zu gucken, dann hast du schon viel erreicht. Das ist immer was anderes und das ist immer wichtig. Ja. In dem Fall bei MBC war ich, in viele Jahre war ich in der Lage, immer diesen Schritt zu machen, aber diesmal nicht, ja. Und deswegen ist automatisch, wenn man diesen Schritt schafft, ja, durch, sagen wir so, durch das, was passiert ist, rauszugehen, ist zuerst mal ein bisschen eine Erleichterung. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, Man sieht einfach automatisch sofort die Sachen auch von anderen Winkel, ja. Was für mich sehr gut war, dass ich bis heute diese Entscheidung nicht bereue. Ja, so. Ich wusste, dass wenn ich so eine Entscheidung treffe, es werden Leute sein, die sagen, ey, das ist feige oder ich weiß nicht was, ja, oder der gibt auf oder keine Ahnung, werden Leute neutral sein. Aber ich wusste auch, dass es Leute sein werden, die Respekt haben von dieser Entscheidung und die sagen werden, ey, wenn jemand eine Entscheidung trifft und keine Ahnung, so viel Geld oder ich weiß nicht was hinter sich lässt oder so, dass das auch zu respektieren ist. Damit war mir klar, ja, so, aber es war mir nicht klar, wie ich damit umgehen werde. Und jetzt kann ich sagen, jeden Tag, wenn ich raus bin, ich fühle mich eigentlich okay damit. Ja? Das heißt, das ist zuerst mal ein sehr guter Zustand für einen Mensch. Ja? Das heißt, die Energie kommt automatisch wieder hoch, wenn du zu was stehst. Ja? So, und das ist das Gute. Viel Zeit privat, das ist auch super, ja, so mit Freunden treffen, das ist fast wie ein Märchen, ja, es ist fast wie ein, wirklich was Besonderes und mit meiner Frau was machen oder mit Kindern oder, ja, das ist alles, sagen wir so, fast jetzt wieder wie irreal, aber wunderschön, ja, das ist halt so, ja.
Da kann man auch wieder auftanken, ein bisschen Kraft,
es
ein bisschen Ideen.
Es ist auf jeden Fall und wie gesagt, das bringt auch wirklich unheimlich wieder schnell die Energie. Ich weiß, dass jetzt irgendwas zu machen wäre zu schnell und es wäre auch jetzt nicht so gut. Da muss man schon ein bisschen mehr Zeit. Man muss sehen, wie es im März ist, wenn das vielleicht auch alles sich ein bisschen beruhigt hat, ja. Und dafür habe ich jetzt vorbereitet ein paar Sachen, die mich über diese Zeit bringen werden. Ich möchte auch eine kleine Ausbildung machen.
Ah, okay. In welchem Bereich?
Aber ganz kleine, ja. So, es geht um die Persönlichkeit, sagen wir so, Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeit erkennen, ja. Also es geht in die Psychologie ein bisschen, in den psychologischen Bereich, dass wir mir vielleicht als ein Tool für Trainer sein.
Also jetzt geht's um deine eigene Persönlichkeit oder Einschätzungen von anderen Spielerpersönlichkeiten?
Allgemein, ja. So im psychologischen Bereich möchte ich hospitieren. Ich möchte in ein Land hospitieren, den ich noch nicht, sagen wir so verfolgt habe im letzten Jahr. Das war live, meine ich, Spanien.
Okay.
Das würde ich gerne machen.
Bei einem Verein dort einfach
ein bisschen. Ein oder zwei Vereine. Also ich war in Italien, ich war in Türkei, ich habe schon in Kroatien sowieso, ja, habe ich schon auch viel gesehen, viel erlebt, ja. Und dieses Mal möchte ich nach Spanien. Wie gesagt, eine kleine Ausbildung, einfach besser zu werden, auch als Trainer, aber auch besser zu, sagen wir so, vielleicht mal auch irgendwann jüngere Trainer besser helfen zu können, ja. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, ja. Ich würde gerne in Zukunft auch mal, sagen wir so, mehr für die Trainer tun.
Ah, okay. Also vielleicht so eine Art Trainerverband oder Trainer.
Ich bin da jetzt noch nicht so klar, aber in einer Art und Weise möchte ich was tun. Ja, vielleicht eine Beratung, vielleicht muss ich jetzt noch genau über die Sache, sagen wir so, mal mehr Gedanken machen. Deswegen nutze ich auch diese Zeit, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, ich denke, ein Mentor oder jemand, der schon Sachen erlebt hat, ist ganz, ganz wichtig. Das war für mich ganz wichtig. Ohne das, ich habe zwei Menschen. Der eine ist aus Kroatien, Aleksandar Nišić, und der Jon Nikolau, der in Ludwigsburg war, die mir sehr viel geholfen haben. Ich denke, ohne diese Mentoring wäre es schwer, überhaupt so weit zu kommen. Deswegen denke ich, dass wenn jemand auf bestimmte Level Trainer ist, muss auch überlegen, wie man das besser macht, ja, das Gesamte. Ja.
Wir hatten neulich auch Dirk Bauermann hier, der, ich will nicht sagen, auch auf der Suche ist, aber der uns auch erzählt hat, wie schwierig es auch ist, für einen Trainer einen neuen Verein zu finden. Jetzt unser Telekom-Basketball-Experte Henrik Rödel hat uns erzählt, dass er dich für einen der renommiertesten Trainer in Deutschland hält. Du bist zweifacher Trainer des Jahres. Wird das automatisch passieren, dass Angebote kommen, oder muss man sich da wirklich auch reinknien und selber sich auch anbieten, so ein bisschen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich weiß das so nicht, ob das automatisch kommt, aber ich werde, sagen wir so, ich werde wie ich jetzt auch zum Beispiel die Möglichkeit nutze, ja, sagen, dass ich bereit bin. Ja, jeder kann mit mir reden. Jetzt hat man auch hier viel gehört. Ja. Man kann mich auch persönlich immer einladen und kennenlernen. Ja, ich habe auch, sagen wir so, einen Berater, der mit mir das auch ein bisschen zusammen macht. Ja, und das ist auch der ehemalige Basketballspieler, der Ingo Wolf, mit dem ich das, sagen wir so, vorbereite. Der wird auch sicherlich mit dir mal in Kontakt treten. Aber für mich ist einfach wichtig, dass die Menschen wissen, ja, ich möchte ab Mai, ab Juni, wann die Zeit dafür kommt, möchte ich das machen. Mhm. Aber ich möchte auch andere Sachen für Basketball. Ich möchte auch bereit sein, für andere Sachen in Basketball, sagen wir so, zur Verfügung zu stehen. Ja, so wie gesagt, ich mache auch schon seit einigen Jahren als Referent bei DBB die Coach Clinics. Das ist auch eine Sache, die ich sehr gerne mache. Ich möchte einfach die Trainer helfen für Basketball, egal was zu tun ist, möchte ich bereit sein, weil Basketball mir insgesamt so viel gibt und gegeben hat, ja. Und in erster Linie diese unglaubliche Erfahrung einfach zu lernen, ja, diese zu machen zu dürfen und zu lernen und besser zu werden, auch als Mensch. Damit bin ich bereit, viele Sachen zu übernehmen, ja. So, wie gesagt, wenn auch Telekom Basketball einen Experte braucht.
Aha, jetzt kommen wir der Sache
mit
doch schon.
mit einem anderen Akzent, das ja, ist auch okay.
Dem kroatischen Einschlag.
Genau.
Gut, bis hierher vielen Dank. Du bleibst natürlich noch bei uns, denn wir reden weiter und wir reden aber auch noch mit anderen. Wir wollen das Thema noch einmal aufgreifen mit Sven Schulze, den ich ganz herzlich begrüße. Hallo Sven.
Hallo.
Als ehemaliger Spieler, als Nationalspieler. Sven, wir haben mit Silvano vor allen Dingen darüber geredet, wie im Laufe der Jahre, gerade jetzt der langen Zeit, die jetzt Silvano beim MBC war, immer wiederkehrende Rituale, dass irgendwann jetzt zum Ende Mechanismen nicht mehr gegriffen haben. Natürlich dann auch der sportliche Misserfolg, der mit dazu kam und dass am Ende eben aus seiner Sicht keine Möglichkeit mehr bestand, in irgendeiner Form dort das zum Guten zu wenden. Jetzt aus Spielersicht gesprochen, Sven. Wenn man, also zum einen würde ich gerne die Sichtweise als Spieler wissen. Gibt es, natürlich gibt es das, aber wie macht sich das bemerkbar als Spieler, wenn man merkt, dass, ja, Dinge vom Trainer einfach nicht mehr so richtig umgesetzt werden? Was sind das für Dinge, die dann in der Mannschaft oder beziehungsweise auch bei einem selbst passieren, wenn man merkt, der Trainer versucht etwas, aber es wird irgendwie nicht umgesetzt. Wo fängt man an? Fängt man auch bei sich an, sich selbst zu hinterfragen, ob man alles richtig macht? Oder denkt man, der Trainer hat es nicht drauf? Wie kannst du so einen Mechanismus, der jetzt beim MBC passiert ist, vielleicht aus Spielersicht erklären?
Naja, wenn Spieler an sich, die unterhalten sich ja dann viel in der Kabine und gerade wenn der Erfolg dann nicht da ist, ja, dann wird grundsätzlich dann alles in Frage gestellt. Meistens sollte es eigentlich eher so sein, dass man sich erstmal selber an die Nase packt, ja, also und als Spieler, aber natürlich ist es dann immer so ein Lauf der Dinge, wo die Spieler untereinander reden und dann sagen, ja, er hat keine Ahnung, das läuft nicht mehr und dann denkt man zu viel drüber nach, was falsch läuft, anstatt eigentlich positiv zu sein und versuchen, für den Trainer zu spielen und so. Mhm. Und der Trainer hat dann, denke ich mal, manchmal dann halt das Gefühl, dass er die Spieler nicht mehr erreicht und glaube ich, so war es bestimmt bei Silvio auch und hat dann somit einen Impuls gesetzt für den Verein und zu sagen, okay, vielleicht ist es besser, ich trete zurück und jemand anders soll das Ruder übernehmen.
Das heißt, wenn so eine Situation stattfindet, dass die Spieler unter sich reden und zu dem, ich will mal sagen, Entschluss kommen, dass der Trainer es nicht drauf hat, ist das dann der Moment, ab dem der Trainer keine Chance mehr hat oder kann sich das auch wieder ändern?
Nein, das kann sich auch wieder ändern. Also es ist ja, wie gesagt, was in der Kabine fällt und auch dann mit unter den Spielern, das ist ja dann nicht immer alles nur schwarz, ja. Also das ist klar, gibt's Phasen, wo es mal ein bisschen schlechter läuft und dann kommt man aus diesen Phasen auch wieder raus und gewinnt dann auch wieder ein paar Spiele und dann ist eigentlich das, was der Trainer die ganze Zeit sagt, dann wieder top, obwohl man vorher aber gesagt hat, das ist alles eigentlich schlecht gewesen und sowas ist, das ist ganz normal. Bloß wenn natürlich, wenn der Erfolg dann gar nicht mehr kommt und man wirklich sich da in so ein tiefes Loch, also ich hatte selber die Erfahrung auch mit Bremerhaven in meiner letzten Saison, dann muss man irgendwas nehmen, also muss man irgendwas unternehmen. Und da hat natürlich jetzt der Trainer nicht die Entscheidung getroffen, sondern der Verein dann eher.
Das heißt, da war die Situation, dass tatsächlich die Mehrheit der Spieler der Meinung war, dass der Trainer, also in dem Fall Calvin Oldham, die Mannschaft nicht mehr erreicht, wie man das so schön sagt.
Ja, ich glaube, das war dann eher, also von den Trainern, also war, glaube ich, eher die Sicht des des Managements auch so ein bisschen, dass sie das Gefühl hatten, dass Calvin eben nicht mehr der Richtige ist und nicht mehr so den Draht zur Mannschaft hat. Ja, ich glaube, wir als Spieler und ich auch als Kapitän von der Mannschaft in Bremerhaven stand natürlich hinter Calvin und habe natürlich auch versucht, die Sachen, die Calvin versucht hat, umzusetzen. Und ich denke mal, Silvano hatte auch bestimmt Spieler, mit denen er viel gesprochen hat. Und du musst ja dann auch in regem Kontakt sein und versuchst ja dann auch alles und ziehst alle Register. Aber manchmal ist der Trainer kann dann dazu dann nichts mehr, wenn der Verein die Entscheidung trifft. Aber bei Silvano war es natürlich dann anders, da hat er die Entscheidung getroffen.
Genau, ja. Anders gesprochen auch mal von der anderen Sicht jetzt. Okay, jetzt war es am Ende so, bei Silvano hat gesagt, ich habe keine Mechanismen mehr, ich finde keine Energien mehr, um der Mannschaft noch irgendwie zu helfen. Hat man als Spieler denn eigentlich auch diese Momente, dass man denkt, oh, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr zum Training und immer wieder das Gleiche, also dass von dort auch die fehlende Energie kommt und das will man ja als Spieler auch nicht sich anmerken lassen, der Mannschaft, dass die Mannschaft spürt, Mensch, beim Schulze, da fehlen aber 10% oder der Trainer sagt, was ist denn mit dem los? Wenn man das Gefühl hat, und das Gefühl kommt ja im Laufe einer Karriere sicherlich, was macht man dagegen? Wie kann man das bekämpfen? Und muss man es manchmal auch sogar vertuschen?
Also es gibt im Laufe der Saison oder ist es immer so eine Phase eines Spielers, wo der bestimmt mal so Up and Downs hat, ja, wo man dann sagt, boah, es ist gerade schwierig, gerade dann in dieser Winterzeit, wenn die Sonne nicht scheint und du dann irgendwie auch keine Energie hast und du musst zum Training. Aber dann musst du dir immer sagen, ja, das kommen auch wieder bessere Zeiten, ja. Und bei mir zum Beispiel war immer so die Weihnachtszeit, so die Hälfte der Saison war natürlich immer so ein kleines Loch, aber man darf sich dann als Spieler, darf man sich das nie vergessen zu sagen, was man da macht, ist ein Riesenprivileg, diesen Sport auszuüben, ja. Also ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und bin Basketballprofi und was wir da machen dürfen, auch nur für eine kurze Zeit. Ich habe jetzt 20 Jahre Profi-Basketball gespielt, ist wirklich eine Sache, die einmalig ist, ja, und man hat natürlich auch versucht, längerfristig natürlich immer bei Vereinen zu sein und auch Verträge dort zu haben, aber manchmal tut ein Impuls, auch mal ein Wechsel zu einem anderen Verein, zu einem anderen Coach auch gut, weil man dann auch wieder andere Ziele, Motivation natürlich hat, ja, wenn man die ganze Zeit unter einem Trainer natürlich spielt, dann kennt man den ja in- und auswendig, weiß immer ganz genau, was die Abläufe sind, was man tut, wie er zu manchen Situationen oder zu gewissen Zeiten auch reagiert. Und ich denke mal, bei Trainern ist es dann auch wichtig, dass die auch mal dann nach einer langen Zeit vielleicht dann mal einen Tapetenwechsel haben und irgendwo anders dann eben wieder coachen.
Ja, ist ja Silvano nicht das erste Beispiel natürlich und auch absolut nachvollziehbar. Wir hatten halt natürlich auch gesehen, dass mit Igor Perovic im Grunde eine, will ich sagen, identische Situation oder eine ähnliche Situation dann auch in Tübingen war. Wir hatten im Vorgespräch uns schon mal kurz unterhalten, Sven, über das Thema auch Hilfe von außen. Und da hattest du auch Erfahrungen gemacht im Bereich, dass es so Sportpsychologen ja gibt, die mit Spielern und mit Trainern arbeiten, um ja Spieler aus irgendwelchen emotionalen Löchern zu holen. Wie kann man sich das vorstellen? Wann wird die Arbeit eines Sportpsychologen vom Verein eingefordert oder wird sie auch manchmal von Spielern eingefordert? In welchen Situationen? Und wie wird dann gearbeitet? Was kann der überhaupt erreichen? Und ist das nicht am Ende eine Typfrage, ob man ihm einen braucht oder nicht? Kannst du uns aus der Perspektive da auch nochmal deine persönlichen Erfahrungen schildern?
Also ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist auch wirklich eine Typfrage, ob man jemanden braucht. Also ich hatte das Vergnügen und auch das Privileg mit Markus Fleming, der war bei der Nationalmannschaft dabei, mal ein Gespräch zu führen. Er hatte das angeboten und man stellt sich ja dann irgendwie vor, so er hatte das gewisse Etwas, um jetzt dich einen besseren Spieler zu machen. Dabei unterhält er sich eigentlich nur mit dir und versucht all die positiven Dinge, die du kannst, einfach dich noch zu bestärken. Und viel mit dir zu reden und über die Probleme zu reden, wenn du welche hast. Also bei mir war es so, ich war eher so ein Typ, der sich aus solchen Sachen dann meistens selbst rausgekämpft hat und war dann auch eigentlich, ja nicht verwundert, aber überrascht, habe gemeint, das ist ja eigentlich gar nichts so Besonderes oder so. Man kennt ja viele Sachen, die man ja eigentlich selbst so aus dem Instinktiv dann schon anwendet oder so. Ja, manche Leute natürlich, die brauchen es eher, die brauchen diesen jemanden, der denen immer gut zuspricht und sagt, du kannst es, du musst nur daran weiterarbeiten. Und und ich finde aber, dass sowas in den Vereinen sollte von Anfang an der Saison eigentlich angeboten werden, weil wenn man sowas hat, dann kann man auch gerne immer drauf zurückgreifen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also nicht erst, wenn die Probleme auftreten, sondern eigentlich schon ein bisschen vorsorgen, präventiv dazu arbeiten. Mhm.
Deine Karriere ist ja beendet und wir haben gerade mit Silvano kurz auch noch darüber gesprochen, wie das jetzt so ist mit einem gewissen Abstand. Also er hat ja zum ersten Mal seit Jahren jetzt, wenn man so will, Freizeit. Darf ich kurz fragen, wie das jetzt bei dir war? Am Ende fällt man dann doch automatisch in so ein Loch und denkt sich, oh, jetzt bin ich alt und jetzt habe ich meine 20 Jahre Profikarriere ist vorbei. Oder wie hast du das persönlich erlebt? Warst du direkt bereit für neue Aufgaben und konntest du auch schnell neue Aufgaben finden?
Ich bin in kein Loch gefallen. Ich war eigentlich, will ich jetzt nicht sagen, froh, aber es war oder ist eine schöne Zeit, jetzt einfach diese Zeit mit den Kindern, da meine Kinder ja noch relativ jung sind, 9 und 7, die Zeit mit der Familie eben zu verbringen in dieser freien Zeit, weil man ja doch als Basketballer sehr viel unterwegs ist und so. Jetzt ist zwar so eine Zeit gekommen, wo ich denke, jetzt könnte mal wieder was passieren und ich bin froh eigentlich, dass ich nicht direkt nach der Karriere nach dem Ende meiner Karriere gleich irgendwie angefangen habe, sofort was zu machen, was ich eigentlich dachte, gut wäre. Ja, also ich hatte meinen Trainer-B-Schein gemacht im Sommer und hatte dann auch relativ schnell schon Angebote als Coach auch bei Pro-B-Mannschaften was zu machen. Und dann ging mir das auch, dachte ich so, wow, das geht ja ganz schön schnell, das Interesse ist ja da, aber ich bin froh, dass ich das noch nicht gemacht habe, weil man ja 20 Jahre Basketball ist schon eine lange Zeit und du gehst ja jeden Tag zum Training und ich glaube, da braucht man auch mal einen gewissen Abstand. Und vielleicht ist es auch bei Igor Perovic jetzt bei Tübingen, der hat ja auch als Spieler direkt danach als Coach angefangen. Ja. Vielleicht ist das auch so eine Sache, wenn man das so lange dann macht schon, dass man gleich mal einen Break braucht und man wieder neue Impulse, neue Motivation und das braucht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Gut, dann danke ich dir für deine Einschätzung, Sven, und wünsche bitte dir gerne für dann, was immer auch da kommt, vielleicht begegnet ihr euch ja, Silvano und du, an der Seitenlinie mal als Gegner, als auf der Trainerbank. In jedem Fall alles Gute, toi toi toi, und wir sehen uns in den Hallen dieser Welt.
Alles klar, danke, okay, tschüss, auch tschüss an Silvano.
Oh, ciao. Alles Gute, Sven.
Ja, Silvano, ein interessantes Thema nochmal mit dieser Hilfe von außen. Ja. Du hast ja gesagt, du willst dich auch fortbilden, das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, dass man Persönlichkeitserkennung, Persönlichkeitsfindungen, schwebt dir da auch noch sowas vor? Also vielleicht auch so einen Sportpsychologen einfach mal mit dem über dein Leben, über deine Psyche zu reden? Oder geht dir das zu sehr in diese Krankheitsgeschichte, dass man sich so ein bisschen krank fühlt, wenn man diesen Weg einschlägt?
Ja, das ist für Profisport ein Thema, die wirklich, wie gesagt, das muss man immer so überlegen, wie man das wirklich drüber bringt. Ja, ich denke, jeder Mensch, sagen wir so, hat seine Sonnenseite und auch seine Schattenseite. Ja, so, das ist, ich denke, in uns Menschen, in jedem da. Es gibt keinen, der nur Stärken hat. Es gibt keinen, der nur alles gut macht, egal wie das nach außen aussieht. Ja, so absolut egal. Diese Glaube habe ich schon längst, sagen wir so, nicht mehr. Und deswegen, weil ich das schon längst akzeptiert habe, dass in mir auch nicht alles gut ist, ja, und dass ich kein Gott bin.
Aber du hattest von diesen Ansprüchen gesprochen, ne?
Ja,
dass du
das
sehr,
ist
sehr hohe Ansprüche
aber
hattest.
Aber wenn man als Trainer oder als Mensch sich weiterentwickeln möchte, man muss irgendwann in Kontakt kommen, auch zu solchen Themen. Mhm. Ja, so, das kommt nicht, man kommt, denke ich, früher oder später nicht vorbei. Ja, ich habe für mich gesehen, ja, ich sehe es so, ich habe wirklich Glück gehabt mit einigen Sportpsychologen, sagen wir so, Kontakt zu haben oder die Menschen, die sich, sagen wir so, mit dem Sport in diese Richtung beschäftigen. Ich habe auch viel von solchen Menschen gelernt. Ja? Also ich habe auch viel, ich denke, ein Teil von meinen Leistungen gehören auch, weil die Hilfe von diese Menschen da waren. Ja, meine Bibel war jahrelang das Buch von Lothar Linz. Ja, das ist Teamsport, wenn man eine Mannschaft zu Leistung bringt. Ja, so das ist, denke ich, für uns Trainer insbesondere wichtig, ja, aber auch für jeden Mensch. Ja, das hat, ich denke, eine persönliche Entwicklung geht es nur über, wenn man auch, sagen wir so, zu sich steht. Ja, so, und das gehören dann auch Schwäche, dann gehören auch Schwächephasen, ja, gehören alles. Ja.
Ich kam nur gerade darauf, weil du vorhin von den hohen Ansprüchen gesprochen hast, die du an dich selbst hast und an deine Arbeit hast. Und naja, ich will jetzt hier kein Krankheitsszenario aufzeichnen, aber wir leben ja in einem Land, wo angeblich 4 bis 5 Millionen Menschen von Burnout-Syndromen, von was immer ein Riesenthema, Depressionen, was das ist ja ein riesen Fass momentan in Deutschland betroffen sind. Und nach dem, was ich drüber gelernt habe, eben auch, weil viele Menschen an hohen Erwartungen oder an zu hohen Erwartungen, die an sie gestellt werden oder von denen sie glauben, dass sie an sie gestellt werden, dass sie davon krank werden können. Das ist ja eigentlich fürchterlich, oder?
Ja, klar, weil das ist halt, ich denke, okay, ein Teil ist auch, wie sagt man, biologisch, ja, ja. Das hat man jetzt schon gelernt, ja, auf die Situation auch mit damals mit Robert Henke und so, aber ein Teil hat, sagen wir so, die Gesellschaft und unsere Umgehen, unsere Wahrnehmung von diese was in dieser Gesellschaft passiert, ja, so, und das ist bekannt und wie gesagt, das passiert auch oft, dass wie gesagt, dass Menschen dann denke ich in so eine Situation kommen,
weil wir uns selber einem zu großen Druck aussetzen.
Ja, und wir sind auch in den heutigen Tagen, sagen wir so, alleine diese Konsumsache, denke ich, ist auch eine Sache, die man sehr genau betrachten muss, ja, weil man ist nie zufrieden. Es kommt immer was Besseres. Es kommt von iPhone 4 bis iPhone 7 innerhalb von, weiß nicht, 3 Monate gefühlt. Ja, so, und wenn du den 4 hast, dann kommt schon der 5er, dann musst du den 5er und so. Aber so läuft auch im Sport, ja.
Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite.
Ja, und klar ist der Gefahr immer da, ja. So, und ich denke, dass wenn man das auch vernachlässigt, ja, dass diese Gefahr auch da ist, denke ich, man kommt schneller auch rein. Ja, so, und ich denke jetzt, wenn man jetzt meine Situation sieht, ich denke, wenn ich vielleicht schon längere Zeit in so einer Situation gewesen wäre, wäre es das sehr gefährlich für mich. Ja, so, ich denke, ich würde jetzt vielleicht auch nicht hier sitzen, vielleicht würde es in eine andere Richtung gehen, aber ich denke, aus meiner Erfahrung habe ich, denke ich, gelernt, dass man einfach mal gewisse Entscheidungen treffen muss, auch für sich und für eigene Gesundheit und letztendlich das Wichtigste ist. Ja. Ich denke, wie gesagt, das ist alles ein Teil von unserem Leben und Sport gehört auch zu unserem Leben und deswegen, wie gesagt, Sportpsychologen gehören auch dazu. Mhm. Das ist nicht umsonst, dass die Nationalmannschaft, Fußballnationalmannschaft einen hat über Jahre. Und ich denke, es ist auch gut so. Ja, das ist einfach eine Hilfestellung für uns alle. Ja.
So, er hat nicht zugehört die ganze Zeit, aber er weiß, worum es geht. Ich begrüße noch am anderen Ende der Leitung Pascal Roller. Herzlich willkommen, Pascal.
Hallo.
Ja, wir haben mit Silvano viel darüber gesprochen und auch gerade noch mit Sven Schulze über Dinge, die passieren, wenn ja etwas über viele Jahre durchgezogen wird. Am Ende hat Silvano erzählt, hat man am MBC einfach die Dinge, die er versucht hat anzuwenden, um den sportlichen Misserfolg abzuwenden, nicht mehr gefruchtet. Aus deiner Erfahrung als langjähriger Spieler bei einem Verein, deine Phase in Frankfurt wurde ja nur mal kurz unterbrochen, wie ist das eigentlich ganz normal, dass sich irgendwann einfach diese auch als Spieler sich diese Abnutzung einstellt? Ist das, also Silvano sagt, es war jetzt gut auch mal zu sagen, es ist jetzt in Ordnung, es ist okay, bevor es schlimmer wird. Also diese Abnutzungserscheinungen, kommen die automatisch aus Spielersicht gesehen jetzt von dir und nach deiner Erfahrung auch von Trainerseite, wenn man zu lange bei einem Verein ist, wenn man zu lange die gleichen Mechanismen spürt?
Ich glaube, dass die Gefahr durchaus besteht, ja. Es sind einfach Tendenzen da, man bewegt sich permanent, gerade bei dem Job, über den wir reden, am Limit, wird gefordert, wird akribisch beobachtet von Presse, Zuschauern, Vereinsführung, also man ist permanent unter Beobachtung im Endeffekt und muss performen. Das entscheidet über, bei den kurzen Verträgen sehr häufig ja auch, die weitere Karriere und das ist alles, glaube ich, sehr viel, was dazu führt, dass man sich ständig am Limit bewegt und die Tendenz, dass es dazu viel Reibung kommt, viel Spannung, viel Druck, viel Kritik, positiv, negativ, also sehr emotional das Ganze auch noch befeuert wird, ist einfach sehr groß. Und ich glaube, das ist normal, dass man an Punkte kommt nach einiger Zeit und entscheiden muss, ob es so weitergeht oder ob man irgendwie versucht, einen neuen Weg zu gehen oder einen neuen Impuls zu setzen. Und da ist nun mal beim Sport sehr häufig der Trainer ein Stück weit das schwächste Glied in der Kette oder der erste, an dem man denkt. Und dann sind es aber auch im nächsten Schritt die Spieler. Und dann geht man erst im Zweifel an die Strukturen ran oder die versucht man parallel zu ändern. Also für mich ist das nachvollziehbar Prozess, den ich so erlebt habe und der halt tagtäglich oder über Jahre hinweg halt so passiert.
Lange Zeit in Frankfurt, dann kurz weg. Das Gastspiel in Italien war ja sehr kurz bei dir. Hat man dann wieder die Sehnsucht gehabt nach den, ich sag mal, nicht eingefahren, aber nach den bekannten Strukturen in Frankfurt? War das die Rückkehr damals mit befeuert? Wie kann man sich das erklären, dass man dann doch wieder ins gemachte Nest, würde ich mal nennen,
zurückgeflogen ist? Ja, bei mir war es aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur, glaube ich, eine Entscheidung, die so zu begründen ist, weil ich einfach ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin und auch denkender und handelnder Mensch dementsprechend. Also ich nehme gerne das, wo ich weiß, das habe ich und das habe ich über einen längeren Zeitraum. Und ich hatte in Frankfurt damals die Option, meinen Vertrag wieder aufleben zu lassen für weitere 4 Jahre. Mhm. Und in Italien eine eher ungewisse Situation. Der Club wollte mich zwar verlängern, aber zu einem Zeitpunkt, wo die Option in Frankfurt dann schon ausgelaufen wäre. Und ja, ich habe damals schon reiflich überlegt und auch schweren Herzens letztendlich Italien wieder verlassen, weil das ein tolles Jahr war. Aber dann, wie gesagt, innerlich getrieben dadurch, dass ich wusste, ich habe jetzt 4 Jahre und ich wusste auch, dass es Richtung Karriereende geht. Insofern, und ich war nie unzufrieden mit der Situation in Frankfurt, was die Strukturen und Möglichkeiten, sportlichen Möglichkeiten angeht. Und deshalb habe ich diesen Schritt ganz bewusst wieder zurückgemacht.
Wir haben ja gesehen bei Igor Perovic, der als Spieler und Trainer fast 10 Jahre bei einem Verein war, Silvano mehrere Jahre beim MBC, hat jetzt da auch gespürt, dass zum Ende, dass eben seine Vorstellungen und seine, ja, dass einfach zu wenig Energie da war, die er der Mannschaft mitgeben musste, weil vielleicht die Zeit auch zu lange war. Erkennt man das als Trainer oder eben auch als Spieler manchmal einfach zu spät? Hängt man dann zu lange noch an einer Sache? Will man das nicht wahrhaben? Erzähl mal aus deiner Erfahrung, was da für Mechanismen greifen, wenn die Karriere dann doch schon etwas länger vorangeschritten ist.
Ja, es ist nicht immer leicht, selbst zu reflektieren, also die Zeit dafür zu finden. Das war etwas, was ich auch gemerkt habe, also gerade in jüngeren Jahren meiner Karriere, dass man doch sehr euphorisch auch getrieben, aber dann von der Vorbereitung in die Saison rein, in die Playoffs, dann zur Nationalmannschaft und kaum ist man da fertig, hat die Vorbereitung schon wieder angefangen, man stößt dazu. Also man hat nie oder ich hatte nie wirklich großartig Zeit zu reflektieren, was ich im letzten Jahr, in den letzten 2-3 Jahren gemacht hatte. Habe auch nicht unbedingt die Notwendigkeit gesehen, aber bin einfach immer weiter nach vorne gerannt quasi. Also meine Karriere immer weiter versucht voranzutreiben. Und das hat mir schon geholfen, als ich dann aus der Nationalmannschaft zurückgetreten bin, mir ein bisschen Zeit auch für mich mehr zu nehmen, für meine Familie und einfach mal zu überlegen, so willst du das noch oder in welche Richtung bewegst du dich gerade? Und gerade dieses Italienjahr zum Beispiel war eine ganz bewusste Entscheidung, natürlich auch mal aus bestehenden Strukturen auszubrechen. Und das ist wichtig, fällt aber vielleicht auch nicht immer leicht. Also auch gerade für Trainer ist es ja eine ähnliche Situation. Also wenn man entweder in einem System ist und die Saison ist vorbei, also fängt man ja eigentlich auch schon während der laufenden Saison an, sich für die nächste Saison umzuschauen und zu planen, wie geht's da weiter, beziehungsweise wenn man nicht mehr Trainer sein sollte, muss man ganz stark natürlich dafür sorgen und akquirieren, wo komme ich wieder unter. Also ich glaube, die Zeit muss man sich nehmen, das fällt nicht immer leicht. Ich glaube, man muss ein gutes Netzwerk haben und im Idealfall das schon gehabt haben, bevor man in diese Position gekommen ist, weil ab einem gewissen Niveau hat man natürlich ganz viele Ja-Sager und Schulterklopfer, die sich gerne mit dranhängen und einen, also zwar auch Freund sind, aber man weiß manchmal nicht so, wie belastbar das Ganze auch ist. Also da, glaube ich, kann man sich sehr gut dann auf Leute berufen, die auch schon vorher und oder konstant zu einem gehalten haben. Aber das muss man sich aufbauen und das hilft im Endeffekt, Entscheidungen zu treffen oder auch mal, ja, einfach sich einzugestehen, ich glaube, ich bin hier gerade nicht auf dem richtigen Weg. Eigentlich mache ich was, wo und na, vielleicht, also in Anführungszeichen, habe mich so ein bisschen verkauft oder reinquatschen lassen, aber so vom Typ her bin ich doch jemand, der eher in diese Richtung möchte zum Beispiel. Und dann wird es Zeit auch, eine Änderung vorzunehmen.
Und wann merkt man das dann? Also, dass man vielleicht aufhören sollte oder dass man was anderes machen sollte? Wie war der Prozess dann? Wacht man dann morgens auf und denkt, okay, das ist auf jeden Fall mein letztes Jahr. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, bei mir war es so, dass ich vor meiner letzten Saison eigentlich schon ziemlich genau wusste, dass es auch mein letztes Jahr sein soll. Das hat glücklicherweise sich so gefügt, dass ich das letzte Jahr auch im Vertrag stand und ja nach diesem 6-Jahres-Vertrag dann auch einen guten Zeitpunkt mit Mitte 30, also 34 war ich in einem Jahr, für mich gefunden habe, wo ich gesagt habe, gut, ich gehe auf einem Niveau, kann ich mich potenziell verabschieden, wo ich gesund bin, wo ich noch ansprechende Leistungen und ansprechende Rolle im Team habe, aber das Ganze auch noch selbstbestimmt dann irgendwie zu Ende bringen kann. Und bei mir war es durchaus so, dass ich mich im letzten Jahr teilweise sehr schwer getan habe, auch nochmal die Energie aufzubringen, jedes einzelne Training, teilweise auch Spiele gegen, ja, also vielleicht in Anführungszeichen unattraktivere Gegner, dann schon hartes Brot waren. Also ich musste mich schon besonders irgendwie motivieren, was in jungen Jahren nie der Fall gewesen wäre, wo ich jedes Bundesligaspiel natürlich euphorisch gefeiert habe, mal wieder auf dem Feld stehen zu können und zeigen zu wollen und zu können, was man so drauf hat. Ist es dann, je weiter die Karriere fortgeschritten ist, dann doch immer mehr zum Business geworden und natürlich, also professionell und auch sehr engagiert natürlich stets zu Werke gegangen, aber man hat dann irgendwann schon gemerkt, naja, so ein Euroleague-Spiel hat natürlich eine ganz andere Ausstrahlung als ein Spiel im Pokal in der ersten Runde in der zweiten Liga oder so, was es ganz früher ja auch noch gab. Das war bei mir sicherlich auch deutlich spürbar, dass ich im letzten Jahr mir das nicht immer ganz leicht gefallen ist.
War das denn ein reines Motivationsloch oder war das insgesamt auch das, wir haben es gerade schon mit Silvano thematisiert, wovon viele Millionen Menschen betroffen sind, dass sie einfach so dieses, boah, ich bin Leergefühl, ich Burnout, also dieses, ich will einfach mal nichts machen, ich will auf die Malediven oder ich will nur nicht mehr in diese Basketballhalle. War das nur ohne Motivation, weil du im Grunde alles erreicht hast und du wusstest eh, es ist bald zu Ende, oder war das so ein richtiger körperliches ausgelaugt sein?
Ja, es war also definitiv mehr eine mentale Geschichte, also weniger eine Motivationsgeschichte im Sinne von, dass mich das nicht mehr gereizt hat. Also ich fand das Umfeld immer noch wahnsinnig attraktiv im Endeffekt und mir war schon bewusst, was für eine privilegierte Situation ich immer noch hatte, welchen Status ich als Sportler im Endeffekt genossen habe, die ganze Karriere, aber auch gegen Ende hin noch. Aber es war de facto so, dass mein Kopf irgendwann nicht mehr ganz so wollte. Also das Problem war nicht die Motivation auch für die Spiele aufzubringen. Also das sieht man dann irgendwann professionell und schafft das trotzdem, seine Leistung abzurufen oder die anderen auch mitzunehmen und sich nichts anmerken zu lassen. Aber
das funktioniert noch. Das hat noch funktioniert.
Das hat eigentlich noch funktioniert, ja. Das muss ich schon sagen. Aber es ist natürlich umso schwerer. Also man macht sich in Anführungszeichen oder seinem Kopf dann vielleicht auch ein bisschen was vor. Also das war bei mir definitiv mental so, dass ich einen neuen Reiz setzen wollte auch. Also ich habe gespürt, dass ich nach 15 Jahren erste Liga und 25 Jahren doch leistungsorientiert diesen Sport auszuüben und jeden Tag in die Halle zu fahren und das im Zweifel mehr als einmal irgendwie bereit war, den nächsten Schritt zu machen oder einen anderen Schritt zu machen. So beim Sportler sagt man, nächsten Schritt, so in die zweite Karriere zu starten. Und meine Gedanken dahin waren halt auch wesentlich konkreter dann, also ohne genau zu wissen, welche Richtung es gehen soll, aber konkreter dahingehend, dass ich wusste, ich möchte raus aus der Halle erstmal für einen gewissen Zeitpunkt.
Und diese schwierige Situation dann in deinem letzten Jahr, ich meine, du bist Pascal Roller, du bist einer der bekanntesten Basketballer Deutschlands, du bist Nationalspieler, nach dir sind Preise benannt. Sitzt du dann abends zu Hause und denkst dir, ich darf nicht scheitern, weil ich bin der Führungsspieler, ich bin der Kapitän, ich bin Pascal Roller. Also baut diese Situation nochmal einen extra Druck auf, weil du dich nicht wie irgendein nicht böse gemeint jetzt, aber ein zugereister Amerikaner, der sowieso in 2 Jahren wieder woanders spielt. War das nochmal eine besondere Drucksituation, als Pascal Roller auch nicht versagen oder nicht zur Arbeit gehen zu können?
Das weiß ich gar nicht. Also man ist schon sehr auf sich alleine gestellt generell. Also zumindest meine Erfahrung. Also das, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, man hat sicherlich viele Schulterklopfer, aber man hat auch sehr viele Kritiker und man lernt sehr schnell, dass man eigentlich am besten alleine beeinflussen kann, wo es hingeht. Also und das, also ja, es hat Jahre vorher schon stattgefunden, das zu realisieren, also auch in der Position zu sein, wo man das ja schon gespürt hat, so, also Sieg und Niederlage deiner Mannschaft entscheiden, hängen auch sehr stark auch mit deiner individuellen Leistung zusammen. So, das ist nochmal eine Situation gewesen, wo ich zusätzlichen Druck gespürt habe und gesehen habe, okay, ich kann nicht so mein eigenes Ding machen, sondern da sind andere Schicksale in Anführungszeichen, genau, also, ja, auch mit verbunden. Deshalb würde ich nicht sagen, dass das im letzten Jahr jetzt nochmal was Besonderes war. Also mir war schon bewusst, dass ich an mich denken muss, weil es sonst im Zweifel auch kein anderer tut, aber ich trotzdem eine Verantwortung gegenüber der Mannschaft und dem Club im Endeffekt habe. So, die habe ich, glaube ich, immer sehr ernst genommen und sehr gewissenhaft irgendwie ausgeführt. Und das stand auch nie zur Disposition, dass ich das bis zum Karriereende machen werde. Aber es ging mehr darum, einfach für mich einen Weg zu finden, ja, den nächsten Schritt zu machen. Der ist natürlich beim Sportler, das durfte ich jetzt erfahren. Der kann sehr spannend sein und auch nicht immer vorgeebnet. Insofern war das aber etwas, was mir, also ja, wie gesagt, also dieser neue Impuls, der mir gefehlt hat, da war ich einfach bereit, diesen Schritt zu machen. Ja.
Du hast gerade angesprochen, man muss das am Ende des Tages mit sich alleine ausmachen. Silvano, der übrigens immer noch hier ist und zuhört, hat Ähnliches gesagt, hat gesagt, ja, gerade wir als Trainer haben eigentlich keinen Rückzugsort, um sich mit anderen auszutauschen. Also Silvano legt zum Beispiel so eine Art Trainerverbund zu gründen oder irgendwie sowas. Gerade in den, wo ja viel drüber gesprochen wird in Deutschland, in diesen Bereichen Burnout und so weiter und so fort, geht es ja darum, dass zu wenig gesprochen wird, dass man sich zu wenig austauscht. Glaubst du, dass es besser wäre, dass auch vom Verein aus irgendwie Dinge unternommen werden, um solche Situationen zu vermeiden? Oder ist man, egal ob Basketballprofi oder Lagerist, tatsächlich für seine psychische Situation, ist es besser, wenn man das alles versucht, mit sich alleine auszumachen? Oder ich meine, ist es am Ende eine Typfrage, wie man das löst?
Also ich bin jetzt noch nicht so lange im neuen Berufsleben quasi unterwegs, aber ich also würde die Frage deshalb so beantworten wollen mit so einem gewissen Vorbehalt. Also jetzt 4,5 Jahre Berufserfahrung in der freien Wirtschaft. Aber ich sehe deutliche Parallelen auch und Unterschiede zum Sport. Und wenn ich jetzt, also genau das, was du ansprichst, auf Clubstrukturen schaue, auch in der ersten Liga im Basketball, ich glaube, da ist noch ganz viel möglich in vielen Bereichen. Und unter anderem ist das sicherlich ein Bereich. Also wenn man es mal wirklich in der Arbeitgeber-Angestellten-Konstellation, das ist ja auch der Fall, beim Sport sieht, glaube ich, ist es häufig noch so, dass die Denke auch bei den Leuten ist, die dies, also diese Vereine organisieren, dass, naja, es werden ja teilweise doch gute Gehälter gezahlt, auch im Basketball erfreulicherweise in der ersten Liga mittlerweile, dass das so die Kompensation dafür ist, dass es dann halt auch mal härter zugeht oder dass auch mal harte Entscheidungen irgendwie getroffen werden, dass von heute auf morgen irgendwie ein Trainer vor die Tür gesetzt wird und ein Spieler nur einen 3-Monats-Vertrag bekommt und im Endeffekt nicht weiß, wie es weitergeht. So, man gründet das ja gern und häufig mit, naja, aber du musst ja auch sehen, du hast ja eine tolle Situation, alle jubeln dir zu, du kriegst eine Menge Geld und so, jetzt beschwer dich mal nicht. Was unter Umständen einfach auch ein bisschen kurzsichtig gedacht ist. Also ich glaube, Arbeitgeber, so habe ich es zumindest erfahren, in der freien Wirtschaft, verstehen ja schon den Mehrwert einer Work-Life-Balance, also ihren Angestellten zuzugestehen, ihren Arbeitsplatz frei zu wählen oder Angebote parallel zur Arbeit irgendwie wahrzunehmen, für die der Arbeitgeber aber auch sorgt und aber auch Coachings im Endeffekt anbietet, was ich aus dem Basketball in den letzten Jahren, ja, hatten wir auch Mentaltrainer dann in Frankfurt, aber das war ja auf einer freiwilligen Basis und auch eher ein bisschen stiefmütterlich gehandhabt. So, ich glaube, Vereine haben sich da auch weiterentwickelt in dem Punkt, aber da ist noch ganz viel möglich im Endeffekt. Also das ist dann auch irgendwann, wenn man so will, ein einfaches Rechenexempel. Also lieber ein bisschen Geld vielleicht präventiv investieren, um dann Trainer und Spieler auch längerfristig binden zu können. Oder also nicht nur aus Interesse binden zu können, sondern auch sein Top-Potenzial abrufen zu können und beide Seiten damit vielleicht ein Stück weit glücklicher zu machen. Also ich glaube, da ist schon noch einiges möglich und da sollte man sich nicht versperren, was es mittlerweile einfach ja in anderen Bereichen, also das Berufslebens und in der Wirtschaft für Möglichkeiten gibt oder auch die genutzt werden sehr intensiv und die auch sicherlich positive Begleiterscheinungen auch im Sport haben würden.
Mhm. Hast du denn, seitdem du das erlebt hast, dass du nicht mehr so, ja, dieses Loch da durchlebt hast in deinem letzten Profijahr, zum einen auch ein bisschen erschrocken, dass es einen treffen kann? Also ich kenne viele Depressionskranke, beziehungsweise aber Menschen, die halt Burnout-Syndrome haben und einige Monate ausgesetzt haben, die sagen, das hätte ich nie gedacht, dass mich das trifft. Ist das so bei dir auch gewesen oder hast du das mittlerweile so verarbeitet und bist jetzt seit 5 Jahren draußen und machst andere Jobs? Wie ist da dein Erfahrungswert? Lernt man da was über sich selbst auch oder wie kann man sich das dann vorstellen in so einer Situation?
Ja, also ich glaube, dass ich das ganz gut handeln konnte. Also weil ich, ich glaube, ich kann sehr gut selbst reflektieren und auch Sachen irgendwie in Kontext bringen. Ich habe mich aber auch coachen lassen dann in der Übergangssituation. Also auch raus aus der Karriere in quasi den nächsten Schritt, das hat mir auch sehr geholfen. Also inhaltlich vor allem viel geholfen, würde gar nicht mal sagen, so sehr emotional, also was Coaches ja auch, also auch sehr richtig, ersten Schritt machen, eigentlich ihren Klienten sehr viel Selbstvertrauen geben, den Fokus auf sie selber richten und versuchen da anzuarbeiten. Ich glaube, das habe ich als Sportler wahrscheinlich auch lernen müssen, wie gesagt, selbst zu reflektieren und mit mir selber irgendwie klarzukommen und auch kritisch zu hinterfragen und so. Das ist mir nicht so schwer gefallen. Ja, also das war eigentlich so die Situation, die konnte ich, glaube ich, ganz gut handeln. Ja.
Gut, also nicht, dass man mich missversteht, ich will das nicht alles in einen Topf schmeißen. Ich weiß, dass Depression eine Krankheit ist und Burnout sind erst einmal Symptome der Schwäche und der Antriebslosigkeit und nicht alles ist gleich eine Krankheit.
Aber mir fällt noch eins ein, genau, also um die Antwort noch zu vervollständigen. Also das ist das, was ich, glaube ich, geschafft habe. Was aber vielleicht schon ein bisschen bezeichnend ist und vielleicht auch auf die letzten Jahre oder speziell das letzte Jahr zurückzuführen ist, ich habe im Mai 2011 aufgehört, Sport zu machen und seitdem mache ich keinen Sport mehr. Also gar nichts mehr. Und je nach Lust und Laune und je nach Gesprächspartner erzähle ich ja natürlich ab und zu mal laufen gehen oder Fitness oder ich stehe kurz davor, wieder was zu machen, so, das sage ich auch gerne. Dann umgeht man so die ganz staunenden Blicke oder drängenden Nachfragen. Aber Fakt ist im Endeffekt, also ich habe seitdem wieder irgendwie ein Laufband gesehen, ein Fitnessstudio oder den Wald zum Joggen oder ähnliches. Und das ist vielleicht schon was mir so ein bisschen nachhängt, weil ich es vielleicht an dem Punkt so gesehen, ja, also um es positiv zu formulieren, vielleicht ein bisschen übertrieben habe mit dem Sport. Aber ich bin einfach an einem Punkt, wo mich das auch überhaupt nicht reizt jetzt gerade. Also das habe ich vielleicht auch noch nicht so wirklich verarbeitet und vielleicht ist das sowas, was ich ja schon als etwas mitnehme, was ich so ein bisschen verdränge und sage, naja, es wird schon irgendwann der Moment kommen, wo ich wieder einsteige. Aber so wirklich abzusehen ist es, glaube ich, nicht.
Ja, ganz interessant, ne? Also bedeutet das, dass man einfach 20 Jahre auch Sachen gemacht hat, die man eigentlich gar nicht machen wollte? Nee, eigentlich nicht, oder?
Nein, das nicht. Also das ist ja das Schöne am Sport in der Regel, dass die meisten aus Eigenmotivation oder intrinsisch irgendwie diesen Sport anfangen. In einem Alter, wo man ja also nicht wirklich darüber ernsthaft, glaube ich, nachdenkt. Man hat zwar Idole und ähnliches und wenn man mit 5, 6, 7, 8 oder was auch immer irgendwie Sport macht, klar kennt man dann berühmte Basketballer, Fußballer, wie auch immer, dem man vielleicht nacheifern will. Aber ich glaube kaum, dass einer schon in dem Alter ganz klar überhaupt greifen kann, was es bedeutet, irgendwie ein Profi zu werden. So, der kann vielleicht greifen, ja, der ist super präsent und das ist toll und dem jubel ich auch zu und dessen Poster habe ich im Zimmer. Ich weiß nicht, wie viele Kinder da schon so konkret irgendwie Bescheid wissen und wirklich ernsthaft behaupten, sie wollen Fußballprofi werden. Also genauso ernsthaft halt, wie sie auch sagen, ich will Feuermann oder Polizist werden, würde ich mal unterstellen. Das kristallisiert sich, also zumindest aus eigener Erfahrung, ja relativ spät erst und gerade beim Basketball in Deutschland auch noch einen ordentlichen Tick später als im Vergleich zum Fußball sicherlich raus, dass einem erst bewusst wird, was das bedeutet, das professionell machen zu können.
Ja. Pascal, ganz lieben Dank für die Worte. Das ist alles sehr spannend und man merkt, wie viele Menschen dann doch irgendwie, ich meine, im Grunde ist es ja ein Thema, das jeden Beruf betrifft, jeden Menschen betrifft, dass irgendwann ist ein Punkt, wo man denkt, was mache ich hier eigentlich, beziehungsweise ich habe keine Lust mehr, ich will was anderes machen, ich fühle mich nicht gut. Es geht jedem so und es geht einfach darum, wie man den richtigen Umgang mit dieser Situation findet. Ja. Pascal, ganz lieben Dank und alles Gute für den weiteren Verlauf und dass du bald was, oder dass du jetzt schon am heutigen Tag was findest, was dir viel Freude bereitet.
Ja, vielen Dank. Ja, wünsche ich allen Beteiligten, also Silvio natürlich und auch sehr gerne.
Auch bis bald. Mehr, alles Gute, Pascal.
Ja, danke.
Danke dir, auf bald, Pascal.
Ja, bis dann, Mike. Ciao.
So, da haben wir Pascal Holler noch gehört, der auch tatsächlich in seinem letzten Profijahr, ja, Schwierigkeiten hatte, manchmal zum Training zu fahren, weil
die Lehre da war. Ich denke, wir würden uns alle lügen, wenn wir sagen, dass wir immer und mit großer Freude alles machen. Ja, so, das ist, denke ich, nicht realistisch, nicht menschlich. Wie ich vorher gesagt habe, zu Menschen gehören immer zwei Seiten.
Absolut.
Ja, so, und das ist auch in dem Fall so. Ich denke, man muss nicht dramatisieren. Ich denke, manchmal ist ein bisschen, sagen wir so, wenn man nicht so den richtigen Antrieb hat, einfach normal. Ja, manchmal muss man irgendwas unternehmen. Es ist nicht immer eine Situation, wo man jetzt gleich irgendwie zum Arzt rennen muss. Ja, so.
Und man muss selbst reflektieren, man muss selbst schauen,
genau,
frühzeitig irgendetwas zu verändern. Ansonsten wird es nämlich doch krankhaft.
Genau, denke ich auch. Ja, und wie gesagt, und man muss auch, wie jetzt auch der Pascal gesagt hat, auch manchmal, sagen wir so, gewisse Hilfe in Anspruch nehmen. Das kann auch ein Freund sein, das kann ein Mentor sein, das kann Sportpsychologe sein. Ja, ich denke, ja, es ist wichtig, dass man sowas macht. Aber manchmal muss man auch harte Entscheidungen treffen. Mhm. Ja, so, und wie gesagt, das ist auch ein Teil des Lebens. Und ja, Hauptsache, ich denke, dass es ist wichtig, mal zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Ich denke, man darf jetzt nicht Schuld auf andere schieben, wenn was nicht läuft. Ich möchte auch nochmal sagen, MBC hat mir eine wunderschöne Zeit gegeben. Ich kann nichts sagen, was sagen wir so, Negatives, nur Positives. Und werde auch dazu stehen und bleiben. Es ist eine tolle Organisation. Ja, es hat einfach, wie gesagt, vielleicht in Kleinigkeiten oder in Phasen vielleicht ein paar kleine Sachen nicht funktioniert. Aber all in allem ist das super. Für mich ist Basketball auch immer noch eine wunderschöne Sportart, ja, so, und dann möchte ich auch treu bleiben. Wie gesagt, es sind halt Phasen und ja, ich hoffe, dass wie gesagt bald auch wieder tolle Zeiten kommen. Ja.
Alles klar. Ganz, ganz lieben Dank für den Besuch hier und für die ehrlichen und vor allen Dingen natürlich auch hochinteressanten Worte von Silvano Poropat und hoffen und wünschen dir für die nahe Zukunft doch erstmal viel Freizeit. Denn das ist ein hohes Gut in unserer heutigen Zeit. Also das darf man nicht vergessen. Das Leben ist verdammt kurz. Und das merkt man aber oft erst dann, wenn es ja schon weit vorangeschritten ist. Lieben Dank, alles Gute und eine schöne Zeit.
Danke für die Möglichkeit.
Das war's für heute beim nächsten Telekom Basketball Podcast. Ja, ist auch der Buschi wieder dabei. Bis dahin.